Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Ich habe auf dem Herzen heute und auch nächste Woche wird so ein Teil Fortsetzung sein über Nachfolge, den Preis der Nachfolge zu sprechen. Und heute geht es um das Kreuz der Nachfolge. Was denkst du, was ist das Wertvollste, Kostbarste, das ein Mensch besitzen kann? Und das Teuerste, was ich so in meinem Leben besitze, ist mein Bus. Ich habe kein Haus, ich habe kein Schloss, dafür habe ich einen Bus. Und das ist mit das Teuerste. Aber es gibt wirklich Sachen, die sprengen mein Budget, vielleicht auch deins. Lass uns mal so ein paar Sachen anschauen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist das teuerste iPhone. Das teuerste iPhone, das es gibt. Dieses iPhone hat eine 24 Karat Goldschicht. Auf der Rückseite funkelt ein riesiger rosa Diamant. Und der Wert dieses Handys liegt bei rund 48,5 Millionen Dollar. Gibt's jemand mit so einem Handy hier? Okay, nicht? Okay, rechts seht ihr La Voiture Noire. Mann, habe ich geübt, hey. Ich bin ein alter Lateiner, kein Franzose. Heißt einfach das schwarze Auto. Und es ist das teuerste Auto, das es gibt, für sage und schreibe 11 Millionen Euro. Und ich kenne einen, der dieses Auto hat. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, er besitzt dieses teure Auto. Mann, oh Mann. Hey, der hat Kohle, glaube ich. Dann noch für die Damen die teuerste Uhr. Ich finde die gar nicht so schlecht. Also ich finde die eigentlich schön. Das Gute ist, meine Frau steht nicht auf Schmuck. Die ist ganz einfach gestrickt. Die hat auch keine Uhr am Arm. Aber das ist die teuerste Uhr. Ihr Wert wird auf 55 Millionen Dollar geschätzt. Hallucination heißt diese Uhr. Und sie hat 110 Karat, seltene farbige Diamanten und es gibt teure Sachen, die ein Mensch besitzen kann. Aber weißt du, was das Teuerste ist, was ein Mensch besitzt? Und da geht's nicht um Geld jetzt, sondern da sind wir alle angesprochen. Das Teuerste, was du, was ich besitzt, ist unsere Seele. Ist unsere Seele, ist unser Leben. Und ich möchte mal Markus Kapitel 8, dass ihr dieses Kapitel aufschlagt. Wir werden da eintauchen und da heißt es in Vers 36, was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Was ist dein Leben wert? Und Jesus sagt uns, nichts auf dieser Welt ist dein Leben wert. Nicht die teuerste Uhr, nicht das teuerste Handy, nicht das teuerste Auto, nicht alle DAX-Unternehmen zusammengerechnet, die Fortune-Liste, alles zusammengezählt, jeder Ölscheich zusammengezählt, hat nicht den Wert deines Lebens. Das ist das, was Jesus hier auf den Punkt bringt. Warum? Weil all das, unser Auto, unser Haus, all das, was wir besitzen, mit teurem Geld vielleicht erkauft haben, es wird irgendwann keine Rolle mehr spielen. Es wird verrostet sein, es wird begraben sein, es wird verrotten, es wird von Motten gefressen sein. Deine Seele, die bleibt in Ewigkeit. Die bleibt in Ewigkeit. In Ewigkeit. Und Jesus, er sagt, das ist das Teuerste, das Wertvollste, was ein Mensch besitzt. Dein Leben, deine Seele. Und wir tauchen mal ein in diesen Kontext, in diesen Zusammenhang. Jesus, er lehrt über Jüngerschaft, Markus Kapitel 8, Vers 27 beginnend, seinen Jüngern. Also die Zuhörer sind Jünger und heute Morgen, wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du Jünger. Für mich die beste Definition von Jüngerschaft bedeutet den Weg mit Jesus gehen. Dein Leben mit Jesus leben. Den Weg mit Jesus gehen, den er uns zeigt. Und wir vergessen oft diesen Aspekt der Jüngerschaft. So kommt zu Jesus, all ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Was für ein genialer Vers. Ich liebe diesen Vers und ich komme gern zu Jesus. Aber wenn wir zu Jesus gekommen sind, will er mit uns Schritte gehen. Schritte der Nachfolge. Und Jesus, er lehrt hier seinen Jüngern und er spricht auf dem Weg zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Jünger zu sich und er sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in die Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus lehrt. Er lehrt über Jüngerschaft. Und lasst uns mal so diese Aspekte, diese wichtigen Punkte, die Jesus in diesem Text uns übermittelt, festhalten. So die erste Frage, die er seinen Jüngern stellt, ist, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und die Jünger, die hatten da eine ganze Sammlung gleich parat. Die hatten schon gehört, was Menschen über Jesus denken. Ja, das ist Johannes der Täufer, das ist der Prophet Elia. Und so gibt's auch heute viele Menschen, die von Jesus begeistert sind und sich Gedanken gemacht haben über Jesus. Für viele ist er eine Geschichtsperson, Person, die vor 2000 Jahren lebte. Er war ein guter Mensch. Für andere ist er ein Hippie gewesen mit Sandalen, der über diese Erde lief. Und es gibt so viele Vorstellungen, die wir Menschen in Bezug auf Jesus oft haben. Was sagen die Menschen über mich? Das ist die erste Frage. Und dann schiebt er aber eine Frage nach. Was sagt ihr, dass ich bin? Und hier wird's plötzlich persönlich. Hier geht's jetzt nicht darum, was sagen deine Eltern? Und vielleicht haben deine Eltern dir gesagt, hey, Jesus, er ist Gott und um ihn geht es. Das ist das, was meine Eltern mir gepredigt haben. Aber wenn es um Nachfolge geht, dann geht es nicht darum, was sagen Menschen über Jesus? Was sagen deine Eltern über Jesus? Was sagt dein Pastor über Jesus? Sondern wenn es um Nachfolge geht, dann ist das Entscheidende, was sagst du? Was denkst du, wer Jesus ist für dein Leben? Und Petrus, aus ihm schießt heraus und er antwortet, du bist der Christus. Es ist interessant, Markus setzt diesen Vers in die Mitte seines Evangeliums. Wenn du alle Verse zusammenzählst von Markus, dann landest du in der Mitte ganz genau bei diesem Vers. Du bist der Christus. Das ist die Mitte des Evangeliums. Das ist der Kern des Evangeliums. Da beginnt die Nachfolge. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dieses Bekenntnis zur Mitte deines Lebens zu machen. Nicht, was Menschen denken über Jesus, nicht, was deine Eltern, dein Pastor denkt, sondern dass es für dich in deinem Herzen hineinfällt, heute Morgen. Du bist Christus, Christus, der Messias. Das war dieser Hoffnungsträger im Volk Israel, wo das ganze Alte Testament, wo vom Sündenfall die Menschen auf der Suche nach dem Paradies waren, und die Propheten davon berichteten, dass es einen Messias geben wird, diesen Gesalbten, diesen Erlöser, diesen Retter. Das war der Titel Gottes, wo Hoffnung ist, wo unsere Suche ein Ende hat. Und lieber Freund, Jesus ist dieser Christus. Jesus ist dieser Christus. Wir hatten vor ein paar Wochen Taufe, und Taufe ist genau dieses Bekenntnis. Wer ist der Herr deines Lebens? Und im neutestamentlichen Zeiten, da war die Taufe wirklich, die entschied manchmal über Tod und Leben, sprichwörtlich. Nämlich im Römischen Reich gab es nur einen Herrn, und das war Cäsar. Das war das Bekenntnis, das Cäsar von seinen Nachfolgern einforderte. Und jeder Römer, er wusste, Cäsar ist Kyrios, ist der Herr. Cäsar ist der Oberste, der über mein Leben bestimmt. Cäsar ist es. Und jetzt gibt es diese Schar, diese Nachfolger von Jesus, die plötzlich ihre Stimme erheben und sagen, Jesus ist mein Herr. Und diese Menschen ließen sich auf dieses Bekenntnis taufen, weil das die Mitte ihres Lebens geworden ist. Und danach wartete oft das Stadion, die Arena, wo diese Christen sogar mit ihrem Leben diesen Preis bezahlt haben, weil sie Jesus als ihren Herrn bekannten. Ich liebe Taufen. Ich feiere Taufen. Und was für geniale Geschichten haben wir vor ein paar Wochen von Menschen gehört, die genau das erlebt haben. Jesus als Mitte ihres Lebens. Sie haben gesucht nach allem Möglichen, und sie haben Jesus gefunden, und dieser Jesus hat ihr Leben verändert. Und es ist unser Wunsch und unser Gebet auch heute Morgen, dass du diesen Jesus erlebst als den Christus, wo unser Suchen aufhört. Mit diesem Bekenntnis beginnt es, und dann beginnt Jesus zu lehren, und er lehrt über seine Kreuzigung, und Petrus, aus ihm platzt es heraus, Jesus, das soll dir nicht geschehen. Und dann kommt auch tatsächlich diese harte Korrektur von Jesus. Hast du schon mal entdeckt, dass Jesus nicht so dieser Weichling Jesus allein ist, wo hey, alles peace und alles harmonisch und alles Ball flach halten, sondern Petrus, er fällt Jesus ins Wort, und dann sagt Jesus zu ihm, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und dann folgt dieser Satz hier, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also, wen oder was folgst du nach? Das ist eine weitere Frage, die Jesus hier seinen Jüngern ins Gesicht klatscht. Petrus sprichwörtlich ins Gesicht klatscht. Du denkst menschlich, nicht göttlich. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir an diesen Punkt kommen, wo es nicht mehr um ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier geht, sondern wo ich mich verleugne und mein Kreuz auf mich nehme. Und für Petrus, da war es nicht vorstellbar. Leid, Schmerz, Kreuz, das gehört doch nicht zur Nachfolge. Das soll Jesus doch nicht passieren. Aber Jesus, er zeigt uns, nee, der Weg der Nachfolge, er führt zum Kreuz. Das Kreuz gehört mit dazu. Das ist ein entscheidender Punkt. Was folgst du nach? Und wenn ich so mein Leben mal betrachte, dann stelle ich fest, hey, da gibt's viele, viele Faktoren von ich, meiner, mir und mich, wo in meinem Leben irgendwo eine große Rolle spielen, so meine Emotionen, meine Empfindungen, Schwierigkeiten können mich oft blockieren und abhalten in der Nachfolge. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Punkt erkennen. Nachfolge bedeutet, sich selbst verleugnen und das Kreuz neu erkennen und auf sich nehmen. Kreuz spricht von Tod. Von Tod. Und ich nehme mein Kreuz auf mich. Was kann das bedeuten für unser Leben ganz praktisch? So, manche Menschen sagen, ich habe Rückenschmerzen, na, das ist halt das Kreuz, das ich tragen muss irgendwie. Darum geht's Jesus nicht in diesem Vers, sondern ihm geht's wirklich darum, um dieses Kreuz. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was bedeutet es, das Kreuz? Und Lukas sagt an der Stelle, täglich auf sich zu nehmen, täglich. Paulus, er hat einen interessanten Vers und ich glaube, Paulus hat erkannt, worum es an diesem Punkt Jesus geht, nämlich Galater Kapitel 2, Vers 20. Da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus, ich glaube, dass er diese Nachfolge von Jesus für sich selber durchbuchstabiert hat. Was bedeutet Nachfolge? Und vielleicht hat ihm ein Jünger davon erzählt, vielleicht war es Petrus, der ihm davon erzählt hat, hey, Jesus hat uns gesagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. In der Nachfolge gibt es diesen Punkt, wo sich entschieden hat, was lebt in mir? Wer lebt in mir? Ist es ich, mich, meiner, mir oder ist es Jesus? Ich habe nochmal geschaut in der Bibel. Und wo gibt's eine Stelle, wo das wirklich ganz praktisch und deutlich für uns wird? Und ich habe sie gefunden, nämlich bei der Kreuzigungsszene. Da werden rechts und links zwei Verbrecher mit Jesus an dieses Kreuz genagelt. Und du findest den einen Verbrecher, der spottet über Jesus. Und du findest diesen anderen Verbrecher und er korrigiert seinen Kumpel und sagt, weißt du nicht, wer das ist? Ich glaube, diesem Verbrecher sind die Augen aufgegangen, wie bei Petrus. Du bist der Christus. Du bist derjenige, nach dem ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Und da ist so viel Mist rausgekommen, wo ich mich gesucht habe. Jesus, jetzt hier, meine letzte Stunde hat geschlagen. Ich habe dich gefunden. Weißt du nicht, wer das ist? Und dann kommt dieses Bekenntnis. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und die Antwort von Jesus lautet, wahrlich, wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und hier sehen wir sprichwörtlich jemanden, der mit Jesus am Kreuz hängt. Der mit Jesus am Kreuz hängt, der diese Erkenntnis hat, das ist Christus. Und der sein Leben hingibt. Ich glaube, wenn da eine hübsche Frau am Kreuz vorbeigelaufen wäre, mit Minirock oder mit sonst irgendwas. Dieser Verbrecher, der hatte den Fokus auf Jesus gerichtet. Ich glaube, wenn da ein Goldkarren vorbeigeschoben worden wäre, dieses Gold hat diesen Verbrecher nicht mehr gejuckt. Der hatte seinen Fokus auf Jesus. Er wusste, hey, mein Leben hängt von diesem Jesus ab, von diesem Kreuz, für den, wo Jesus stirbt, auch für mich und für meine Schuld. Und ihr lieben Freunde, Wenn du einen Punkt heute Morgen hier verstanden haben solltest, dann ist es dieser Punkt. Ich bin gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich möchte dich einladen, immer wieder so diesen Blick, dieses tägliche Kreuz vor Augen zu haben. Jesus, ich schaue auf dich, nicht auf all das um mich herum, nicht auf all das, mit dem die Welt lockt, sondern Herr, ich verliere mein Leben an dich, ich verleugne mich selbst, ich nehme mein Kreuz auf mich und ich folge dir nach. Wir sammeln so am Ende von unserem Gottesdienst immer Kollekte ein. Und manchmal ist es echt interessant, so die Kollekte zu zählen. Wir haben da übrigens ein super Team. Unsere Kassiererin macht einen genialen Job. Und bei den Kollekten, da finden wir dann immer wieder mal ausländische Münzen. Wir wissen ganz genau, wo ihr im Urlaub wart. Ungarn, Kuna, nee, das ist Kroatien. Vorint, genau, und ach, was wir da schon alles gefunden haben in der Kollektenbeutel. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Kollektenzähler, der ein Passbild im Beutel gefunden hat. Ein Passbild, und er dachte sich, hey, hat da jemand seinen Geldbeutel ausgeleert, das Bild seiner Freundin verloren oder was ist da passiert? Und mit dem Bild ist er auf Suche gegangen und hat tatsächlich dieses Mädchen gefunden und hat gefragt, hey, hier dein Bild. Und sie hat gesagt, nee, das habe ich Jesus gegeben. So, Gott soll nicht nur mein Geld haben, sondern mein ganzes Leben. Und deshalb habe ich mein Bild da reingeschmissen als ein Symbol. Ich will Jesus nachfolgen. Mein Leben gehört ihm. Und ich möchte, dass du, wenn du Jesus nachfolgst und erkannt hast, wer Jesus ist, dieser Christus, dass wir in der Nachfolge diesen Schritt gehen. Nicht mehr lebe ich, sondern Jesus, du lebst in mir. Jesus spricht über Nachfolge. Nachfolge. Und wie geschieht es heute im Jahr 2023? Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Ich habe Jesus noch nie mit meinen Augen und selbst mit meiner Brille, die Brille hat es nicht geschafft, Jesus zu sehen, aber diese Nachfolge funktioniert, auch im Jahr 2023. Und wie sieht Nachfolge konkret aus? Da war dieser Vater, wo der Junge vor ihm stand und sagte, Papa, ich wünsche mir ein Auto von dir. Student, hatte kein Geld selber, um sich ein Auto zu kaufen, Vater war vermögend. Der Vater schaute den Jungen an und sagte, Junge, ich schenke dir ein Auto, wenn du deinen Notendurchschnitt um einen Punkt senkst, besser wirst und wenn du deine Haare schneiden lässt. Ein Jahr später stand der Sohn vor dem Vater und sagte, Papa, hier ist das Zeugnis, jedem Fach Punkte besser geschafft. Wo ist mein Auto? Und der Vater schaute den Junge an und sagte, ja, deine Haare sind ja noch nicht geschnitten. Und der Sohn antwortete, ja, selbst Jesus hatte doch lange Haare. Was ist schon schlimm an langen Haaren? Und dann antwortete der Vater, Jesus hatte auch kein Auto, der war zu Fuß unterwegs. Nachfolge konkret. Nachfolge konkret. Wie sieht Nachfolge aus im Jahr 2023? Wie lebst du in der Nachfolge Jesu? Für mich so diese einfachste Definition, den Weg mit Jesus gehen. So Kinder, wenn du mit Kindern spazieren gehst, werden sie manchmal müde und haben keine Lust mehr zu laufen. Und im Winter, da hatte ich eine einfache Masche, eine einfache Möglichkeit, damit sie noch ein bisschen mit Spaß mir hinterherlaufen würden. Und zwar machten wir Fußabdrücke im Schnee, ich und die Kinder hüpften hinterher. Und das war eine ganz einfache Geschichte. Ich machte die Fußstapfen und die Kinder folgten hinterher. In den Fußspuren mit Jesus unterwegs zu sein, das ist Nachfolge. Das, was ihm wichtig ist, von ihm lernen, Vergebung, der Bereich Vergebung, Beziehungen, der Bereich unserer Ziele, unserer Träume, der Bereich von Finanzen, der Bereich von Familie. Jesus, was ist dir wichtig? Es gibt einen guten Klassiker. Dieser Klassiker wurde von Charles Selden geschrieben und er heißt In den Fußstapfen Christi. Ein alter Schinken und Charles Selden, er berichtet in diesem Buch von einer Erweckung, die in einer Gemeinde stattgefunden hat, wo diese Gemeinde sich darauf einließ, ein ganzes Jahr lang immer wieder zu fragen, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus mit meinen Sorgen tun? Was würde Jesus mit meiner Familie tun? Was würde Jesus mit meiner Ehe tun? Was würde Jesus mit meiner Arbeit tun? Was würde Jesus mit meinen Zielen, mit meinen Träumen tun? Was würde Jesus tun? Und diese Gemeinde ließ sich auf dieses Abenteuer ein und ein ganzes Jahr lang in allen Entscheidungen, in ihrem Alltag stellten sie sich diese Frage. Und nach einem Jahr war in dieser Gemeinde, in dieser Stadt eine Erweckung ausgebrochen. Weil auf einmal Jünger da waren, die wie Jesus handelten, die wie Jesus unterwegs waren. Und wisst ihr, dieser Klassiker, der bekam eine Neuauflage vor ein paar Jahren. Und vielleicht hast du auch so ein Armband mal getragen. WWJD, das meistverbreiteste Akronym auf der ganzen Welt. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Diese Frage, ich glaube, es ist eine geniale Frage, wo in der Nachfolge uns in diese Schritte hineinbringt, in diese Fußstapfen Gottes hineinbringt für unser Leben, für unseren Alltag. Jesus, wie würdest du das handeln? Wie würdest du damit umgehen? Was würde Jesus tun? Jesus, er lehrt seine Jünger. Er spricht über Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge hat seinen Preis. Und weißt du, was der Preis der Nachfolge ist? Das teuerste, das wertvollste, das du und ich besitzt, nämlich unser Leben. Und dass wir da nichts mehr zurückhalten, sondern anfangen zu denken wie Jesus. Nicht, was wir Menschen denken, sondern Herr, was ist dir wichtig? Dass wir uns diese Fragen stellen. Jesus, wie würdest du damit umgehen? Was wäre deine Reaktion? Was sagt das Wort, die Bibel? Es ist wichtig, dass du in der Bibel verwurzelt bist und die Gedanken Gottes kennst und Antworten suchst für dein Leben in diesem Wort, weil Gott hat die Antwort. Er hat die Antworten. Das ist der Preis. Jesus sagt in Markus Kapitel 8, nochmal die letzte Folie, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wenn du dein Leben verlierst, an Jesus festmachst, an diesem Kreuz, mit diesem Kreuz lebst und Jesus nachfolgst, verlierst du dein Leben, aber du findest das Leben. Du findest das Leben, wonach wir alle auf der Suche sind. Bei Gott findest du den Frieden. Bei Gott findest du die Kraft. Bei Gott findest du die Freude. Bei Gott findest du Vergebung. Und ich lade dich ein, heute Morgen wollen wir zum Kreuz gehen, dieses Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer kleinen Gruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.